Ja, ganz herzlichen Dank für die Einladung hierhin. Ich bringe ganz herzliche Grüße mit aus Hannover, aus der Bekennenden Evangelischen Gemeinde. Und wir als CDK sind sehr dankbar, dass wir diese Räumlichkeiten gestern nutzen durften. Wenn noch Interesse an den Vorträgen besteht, können Sie sich gerne hier vorne am Büchertisch in eine Liste eintragen. Dann kriegen Sie die Aufnahmen zugeschickt oder auch wenn Sie unseren Rundbrief beziehen wollen. Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Liebe Gemeinde, wer einen Blick in den menschlichen Körper tut, wird wohl kaum aufhören können zu staunen. Während Sie mir jetzt gerade zuhören und mich dabei ansehen, werden die Schallwellen von Ihrem Ohr aufgenommen, in elektrische Aktivität umgewandelt und an die entsprechenden Hirnareale weitergeleitet. Zugleich empfangen Sie mit Ihren Augen elektromagnetische Wellen und wandeln auch diese in elektrische Signale um. Das alles kommt dann in Ihrem Gehirn zu unterschiedlichen Zeitpunkten an und trotzdem verarbeitet das Gehirn die auditiven und visuellen Signale auf wundersame Weise so, dass Sie es als ein einheitliches Erleben wahrnehmen. Sie haben nicht den Eindruck, dass Sie mich zuerst hören und danach sehen oder andersherum, sondern Sie haben den Eindruck, dass das beides gleichzeitig geschieht, obwohl es eigentlich nicht so ist. Ihr Gehirn ist das faszinierendste, großartigste und komplexeste System, das es in unserem Universum gibt. Das Gehirn trumpft mit unglaublichen Zahlen auf. Es gibt 10 hoch 12 Neuronen im Gehirn, das sind circa 1 Billion. Die Länge aller Nervenstränge, würde man sie aneinanderfügen, ausschließlich des Gehirns, nicht die anderen Nerven dazugenommen, entspricht der Strecke 2-mal von der Erde bis zum Mond. Im Gehirn gibt es circa 10 hoch 15 Verknüpfungen, also Synapsen. Würde man den Schaltplan, für die Elektriker unter uns, würde man den Schaltplan des Großhirns aufzeichnen auf Millimeterpapier, würde man etliche Quadratkilometer eng beschriebenen Millimeterpapiers benötigen, damit man das in irgendeiner Weise darstellen könnte. Über die unzähligen Nerven können bis zu 1000 Impulse pro Sekunde und pro Nerv gesendet werden und das mit einer Geschwindigkeit bis zu 430 Kilometer pro Stunde. Wirklich faszinierend. Aber was passiert, wenn dieses Gehirn nicht mehr funktioniert, wenn es nicht mehr arbeitet, wenn es stirbt? Sterben Sie als Person dann mit? Wer schon einmal eine Leiche gesehen hat, weiß, dass es sehr befremdlich ist, in die Augen eines Leichnams zu sehen. Denn aus diesen Augen guckt kein Leben mehr zurück. Im Volksmund heißt es, das Auge bricht. Und die Frage ist, hat die Person, die mal in diesem Körper drinne war, aufgehört zu existieren oder nicht? Die Frage danach, ob es ein Weiterleben nach dem Tod gibt, beschäftigt zu allen Zeiten die Wissenschaft. Interessanterweise werden immer wieder Naturwissenschaftler dazu konsultiert und sie werden danach befragt, ob es ein Weiterleben nach dem Tod gibt. So auch der Astrophysiker Stephen Hawking. Er starb vor einigen Jahren mit 76 Jahren und hatte die schwere neurologische Erkrankung ALS und ist berühmt geworden durch die mechanische Stimme, über die er kommuniziert hat. Nach seinem Tod wurde ein Video veröffentlicht, das er kurz vor seinem Tod aufgenommen hatte. Hawking hatte explizit darum gebeten, dass dieses Video nach seinem Tod, also posthum, veröffentlicht werden sollte. Man kann es sich bei YouTube ansehen. Es sollte sein Vermächtnis sein. Was sagt ein Mann, der persönlich mit viel Leid konfrontiert war, aber auch wissenschaftlich große Errungenschaften erbracht hat? Was sagt ein Mann am Ende seines Lebens? Was möchte er der Nachwelt mitgeben? Er sagt: Es war eine glorreiche Zeit, in der ich leben durfte, also vergesst nicht, hoch zu den Sternen zu blicken und nicht auf eure Füße. Versucht zu verstehen, was ihr seht und fragt euch, warum das Universum existiert. Seid neugierig und egal, wie schwierig das Leben zu sein scheint, es gibt immer etwas zu tun, worin du Erfolg haben kannst. Es ist wichtig, dass du nicht einfach aufgibst. Danke fürs Zuhören. Das sind seine letzten Worte. Ist das alles? Neugierig sein? Nicht aufgeben. Wenn mit dem Tod wirklich alles aus ist, und davon war er überzeugt, lohnt sich der ganze Einsatz dann überhaupt? Hauptsache, man war neugierig. Heinrich Heine ist da sehr viel pessimistischer und zynischer, wenn er sagt: O Grab, du bist das Paradies für pöbelscheue, zarte Ohren, der Tod ist gut, doch besser wär's, die Mutter hätt uns nie geboren. Heine formuliert sehr viel radikaler. Neugierig zu sein und im Hier und Jetzt etwas zu erleben, bringt nach dem Tod ja auch nichts mehr, also dann lieber gar nicht erst geboren worden sein. Sind das die einzigen Alternativen? Entweder gar nicht erst leben zu müssen oder am Ende im Hier und Jetzt alles an Glück und Erfolg ausschöpfen? Wenn dieses Leben alles ist, warum sehnen wir uns dann so tief nach etwas, das es nicht geben kann, ein Weiterleben nach dem Tod? Warum spüren wir diese Sehnsucht in unserem Herzen? Manchmal vielleicht sogar in einem Moment, wo wir gerade etwas besonders Schönes erleben und dann wahrnehmen, dass das doch nicht alles sein kann. Ein wunderschöner Sonnenuntergang, ein Moment der Harmonie in der Familie, ein großes Projekt, was wir erfolgreich abgeschlossen haben. Wir merken, irgendetwas fehlt trotzdem noch. Warum kann ich nicht damit zufrieden sein, für das Hier und Jetzt zu leben? Warum gibt es keine bleibende Erfüllung durch Spaß, Kultur, Beruf, Familie oder Entertainment? Der atheistische Literaturkritiker James Wood gibt zu, dass es immer diese Sehnsucht gibt. Er schreibt, wenn man älter wird und Eltern und Freunde allmählich sterben, die Todesanzeigen in der Zeitung nicht länger Botschaften aus einer fremden Welt sind und die eigenen Projekte einem immer müßiger und flüchtiger erscheinen, solche Momente von Furcht und nicht begreifen können häufiger und bohrender werden und, wie ich feststelle, genauso mitten am Tag auftauchen können wie in der Nacht. Und dieses Nicht-Begreifen-Können beschreibt die Ahnung, die in jeden Menschen hineingelegt ist, dass es eben doch noch mehr geben muss. Die Bibel bestätigt diese Sicht. Sie sagt, Gott hat die Ewigkeit in unser Herz gelegt. Ja, diese Sehnsucht nach Ewigkeit ist da, weil es eine Ewigkeit gibt. Und trotzdem versuchen es die Menschen, wenn sie es nicht mit rationalen Antworten hinbekommen, dann zumindest im Kick, im kurzzeitigen Erfolgskick. Die Extremsportlerin Carina Holleken versuchte ihr Glück im Basejump. Sie sprang von Felsvorsprüngen, um dann möglichst spät den Fallschirm zu lösen. Je später der Fallschirm gelöst wird, desto mehr Kick. Maximal 20 Sekunden kann dieser Flug dauern. Sie sagt, sie hat 20 Sekunden der Freude, 20 Seconds of Joy. Sie sucht ihr Glück im Adrenalinkick. Doch dieses Glück ist nur von sehr kurzer Dauer. Auf die Frage, was nach dem Tod kommt, hat sie keine Antworten. Sie sagt, die Sache ist die, niemand ist vorbereitet für den Tod. Aber was wir getan haben mit unserem Extremsport, ist durch die Möglichkeit zu sterben hindurchzugehen. Ich will nicht sterben, sagt sie, ich will leben. Diese Schwelle zwischen Leben und Tod fasziniert die Menschen. Dieses Hindurchgehen durch die Möglichkeit, gestorben zu sein. Ja, es gibt sogar Menschen, die behaupten, tot gewesen zu sein und zurückgekommen zu sein. Sie hatten sogenannte Nahtoderfahrungen. Sie sind hineingenommen worden in ein helles Licht, in Wärme, in Glück, wie sie beschreiben, und behaupten nun, dass der Tod gar nicht so schlimm ist, dass er bloß der Übergang in eine unendliche Weite ist, wo es nur Harmonie gibt. Doch eines steht fest, sie waren nie wirklich tot. Klinisch waren sie nie tot. Und ihre Sicht auf ihre Erlebnisse sind stark verzerrt, denn es gibt nicht nur diese schönen und warmen Nahtoderfahrungen, nein, es gibt eben auch eine beträchtliche Anzahl an Leuten, die über schreckliche, höllenartige Nahtoderfahrungen berichten, die es aber nie in die großen Medien schaffen, weil das nicht so gut zu vermarkten ist. Die Diskussion um den Tod, die Diskussion um ein Weiterleben nach dem Tod sind nicht neu. Auch die Korinther im ersten Jahrhundert nach Christus waren mit unzähligen Meinungen um sich herum konfrontiert. Mit Behauptungen, mit Ideen, mit philosophischen Konzepten. Die Rationalisten ihrer Zeit sagten, genauso wie unsere Wissenschaftler heute, dass es eine Auferstehung prinzipiell nicht geben kann. Tod ist tot. Diese Meinung machte nicht Halt vor den Christen in Korinth. Einige vertraten tatsächlich die Meinung, dass es keine Auferstehung der Toten gibt. Und Paulus zerpflückt ihre Argumentation in 1. Korinther 15. Die Korinther standen unter einem massiven Rechtfertigungsdruck gegenüber den Rationalisten ihrer Zeit. Wissenschaftlich integer zu sein und gleichzeitig an eine Auferstehung der Toten zu glauben, das erschien für viele unvorstellbar. Also behauptet man lieber einfach, dass es keine Auferstehung gibt. Wie aber sollten wir ohne die Auferstehung auf den letzten Feind, nämlich den Tod, antworten? Wie sollen wir auf diese Tatsache des Todes nicht mit Hoffnungslosigkeit reagieren, wenn es keine Auferstehung gibt? Die Bibel verklärt den Tod nicht. Nein, sie benennt ihn als den, der er ist, als Feind. Jeder, der einen lieben Menschen verloren hat, kennt das Gefühl, die Ohnmacht angesichts des Todes, die menschliche Hilflosigkeit angesichts der Endgültigkeit, der Unumkehrbarkeit des Todes. Tod ist Tod. Dieser Mensch kommt nicht mehr zurück. Für viele eine quälende Gewissheit, wenn es nicht Hoffnung gäbe. Aber woher weiß ich, dass die Hoffnung auf ein Leben nach dem Tod nicht doch sich am Ende nur als Seifenblasen herausstellen, die vielleicht platzen, wenn es drauf ankommt? Gibt es glaubwürdige Antworten auf diese Fragen? Naturwissenschaftler, und das ist genau der springende Punkt, können prinzipiell diese Frage nicht beantworten. Warum? Weil sich Naturwissenschaftler prinzipiell und methodisch ausschließlich mit den Fragen der Materie in dieser Welt befassen. Viele Naturwissenschaftler schließen von vornherein Gott und die Bibel aus und werden deshalb immer zu dem Ergebnis kommen, dass es einen Gott entsprechend auch nicht gibt. Das ist aber ein Zirkelschluss. Viele andere Menschen sagen dagegen, okay, wir können es sowieso nicht genau wissen, von daher soll einfach jeder glauben, was er möchte. Doch wenn man im Sterben liegt oder wenn man jemand im Sterben begleitet, trägt dieses jeder kann glauben, was er will, nicht. Es gibt eine Möglichkeit, um die Frage, ob es ein Leben nach dem Tod gibt, zu beantworten. Ja. Und zwar dann, wenn jemand nachgewiesenerweise gestorben ist und aus dem Reich der Toten wieder zurückgekommen ist. Der könnte uns sagen, wie es sich verhält mit der Frage des Todes und dem Weiterleben danach. Und genau hier ist der Dreh- und Angelpunkt des gesamten christlichen Glaubens. Die Bibel verkündigt nämlich genau das, dass Jesus Christus gestorben und auferstanden ist. Und damit sind wir beim Predigttext heute Morgen in 1. Korinther 15 angekommen. 1. Korinther 15, ich lese zuerst die Verse 1 bis 4. Dort schreibt Paulus, ich erinnere euch aber, ihr Brüder, an das Evangelium, das ich euch verkündigt habe, das ihr auch angenommen habt, in dem ihr auch feststeht, durch das ihr auch gerettet werdet, wenn ihr an dem Wort festhaltet, das ich euch verkündigt habe, es sei denn, dass ihr vergeblich geglaubt hättet. Denn ich habe euch zuallererst das überliefert, was ich auch empfangen habe, nämlich, dass Christus für unsere Sünden gestorben ist nach den Schriften und dass er begraben worden ist. Paulus beginnt das Kapitel 15 an die Korinther im ersten Korintherbrief mit einer eindrücklichen Erinnerung an die Kernaussagen des Evangeliums. Was ist die Essenz? Was ist das Wesentliche des Evangeliums? Er hat es ihnen bereits verkündigt, mehrfach, und nun erinnert er sie daran. Er hat ihnen verkündigt, dass Jesus Christus gestorben und auferstanden ist. Und wie haben die Korinther reagiert? Sie haben mit Glauben reagiert. Sie haben sich von der Sprengkraft und von der Wahrheit der Person Jesus Christus überzeugen lassen. Sie haben an Jesus Christus als den Auferstandenen geglaubt. So ist auch der Predigttitel heute Morgen, Überwunden vom Auferstandenen. Überwunden vom Auferstandenen. Sie haben das Evangelium von Jesus Christus angenommen und sie stehen nun fest. Und sie werden, wie Paulus schreibt, durch genau dieses Evangelium gerettet. Das Evangelium umfasst dabei ihr gesamtes Leben, ihre Vergangenheit, ihre Gegenwart und ihre Zukunft. Das Evangelium ist der Dreh- und Angelpunkt in ihrem gesamten Leben. Durch den Auferstandenen hat sich ihr gesamtes Leben neu sortiert und geordnet. Dabei, und das macht Paulus deutlich, stehen die Inhalte des Evangeliums nicht zur Debatte. Sie werden nicht beliebig variiert und können an meinen persönlichen Geschmack angepasst werden. Paulus stellt klar, es gibt einen Glauben, der sinnlos und vergeblich ist. Und zwar der Glaube an einen Jesus mit der gleichzeitigen Behauptung, es gäbe keine Auferstehung. Wer das vertritt, sagt Paulus, der glaubt sinnlos, der Glaube läuft ins Leere. Diesen Glauben können wir beiseite schieben. Die Auferstehung bestätigt nämlich, dass alles, was Jesus Christus zuvor gesagt und getan hat, wirklich wahr ist. Aber was ist das, was Jesus getan hat? Was ist der Kern des Evangeliums? Paulus hat den Korinther, wie er schreibt, zuallererst die Grundlagen des Evangeliums überliefert. Damit hat er begonnen. Das ist das Wesentliche. Was ist das, was er zuallererst verkündigt hat? Schauen wir noch einmal in den Text. Dort schreibt er nämlich, dass Christus für unsere Sünden gestorben ist nach den Schriften und dass er begraben worden ist. Und das ist unser erster Punkt heute Morgen. Jesus bricht die Macht deiner Sünde. Jesus bricht die Macht deiner Sünde. Bei Paulus kommt es auf jedes einzelne Wort an. Jesus Christus ist nicht nur gestorben. Er ist nicht nur für Sünden gestorben. Paulus schreibt, er ist für unsere Sünden gestorben. Das, was am Kreuz geschehen ist, ist etwas sehr Persönliches. Es ist der Fingerzeig des liebenden Erlösers, welcher dir gilt. Für unsere Sünden gestorben nach den Schriften. Das ist der erste Beweis, den Paulus anführt dafür, dass es nicht seine eigene Idee ist, sondern dass es wirklich das Evangelium ist, was lange vorbereitet wurde. Die Formulierung für unsere Sünden findet sich genauso in der griechischen Übersetzung des Alten Testaments in Jesaja 53, und zwar gleich dreimal. In Jesaja 53, Vers 4 bis 6, dort heißt es, fürwahr, er trug unsere Krankheit und lud auf sich unsere Schmerzen. Wir aber hielten ihn für den, der geplagt und von Gott geschlagen und gemartert wäre. Aber er ist um unserer Missetat willen, um unserer Sünden willen, steht im Griechischen, verwundet und um unserer Sünden willen zerschlagen. Die Strafe liegt auf ihm, auf dass wir Frieden hätten, und durch seine Wunden sind wir geheilt. Wir gingen alle in die Irre wie Schafe, ein jeder sah auf seine Wege, aber, und jetzt kommt nochmal die gleiche Formulierung, aber der Herr warf unserer aller Sünden auf ihn. Christus hat deine und meine Sünden an das Kreuz getragen. Was ist Sünde? Sünde beschreibt die Grundhaltung jedes Menschen. Sünde bewirkt, dass unser gesamtes Leben gegen Gott ausgerichtet ist. Unser Denken, unser Fühlen, unser Handeln drücken aus, Gott ist uns egal. Wir sind unsere eigenen Gesetzgeber. Wir brauchen Gott vermeintlich nicht. Sünde bewirkt eine tiefe Kluft zwischen Gott und uns. Gott ist heilig, rein und erhaben und wir dagegen sündig, unmoralisch und dreckig. Und diese Kluft kann alleine er, der Schöpfer, überwinden. Und er hat es getan. Er hat diese Kluft durch seinen Sohn Jesus Christus überwunden. Jesus Christus, der unsere Strafe am Kreuz trägt und der Frieden für uns bewirkt. Und jeder nun, der sich diesem Retter und Erlöser anvertraut, sich in seine Arme flüchtet, der ist gerettet. Der Preis für deine und meine Erlösung ist der Tod von Jesus Christus am Kreuz. Entsprechend lautet ja auch der erste Punkt, Jesus bricht die Macht deiner Sünde. Und jetzt kommt ein Zusatz, durch seinen Tod. Jesus bricht die Macht deiner Sünde durch seinen Tod. Und dabei ist Tod wirklich Tod. Um keinen Zweifel zuzulassen, dass er wirklich tot war, fügt Paulus hinzu, dass Christus für unsere Sünden gestorben ist und dass er begraben worden ist. Selbstverständlich. Jemand, der tot ist, muss begraben werden. Aber da es in dem gesamten Kapitel um die Frage geht, ist Jesus wirklich auferstanden, muss zuvor geklärt sein, dass Jesus wirklich tot war. Und der Beweis dafür, dass er wirklich tot war, ist, dass er ins Grab gelegt wurde. Die Römer wussten, wie tote Menschen aussehen. Und die Römer haben niemanden vom Kreuz abhängen lassen, der nicht wirklich tot war. Die kannten sich aus mit diesem Geschäft. Das Grab war 3 Tage lang belegt durch einen Leichnam. Jesus Christus lag dort wirklich und real, streng bewacht durch eine römische Eliteeinheit von Freitag bis Sonntag früh. Das Grab war versiegelt und besiegelte damit die Endgültigkeit des Todes. Christus, der Retter, ist tot. Die Jünger selbst konnten kaum fassen, was dort passiert war. Der Meister selbst ist tot. Die Emmaus-Jünger lassen ein wenig erahnen, in welch einer Situation sich die Jünger befanden ab dem Moment der Kreuzigung von Jesus. Sie reden mit Jesus in dem Moment, wo sie es noch nicht wissen, dass es Jesus ist, und sagen in Lukas 24, Vers 19, dass von Jesus, dem Nazarener, der ein Prophet war, Vergangenheit, der war ein Prophet, mächtig im Werk und Wort vor Gott und dem ganzen Volk, und wie ihn die hohen Priester und unsere Obersten zum Todesurteil überliefert und ihn gekreuzigt haben. Und jetzt kommt diese tiefe Traurigkeit. Wir aber hofften, dass er der sei, der Israel erlösen sollte. Doch auch bei all dem ist heute der 3. Tag, seitdem dies geschehen ist. Die Trauer und die Enttäuschung sitzt tief. Hatte Jesus nicht gesagt, er habe Macht über Leben und Tod? Hat er nicht gesagt, er kommt, um helles Licht in die Dunkelheit zu bringen? Wenn Christus im Grab geblieben wäre, dann wäre alles durchgestrichen, was er je gesagt hätte. Wir hätten wahrscheinlich nie von ihm mitbekommen. Wir hätten nie gewusst, dass es diesen Jesus im ersten Jahrhundert nach Christus gegeben hätte, in einem unbedeutenden kleinen Provinzland. Wenn Christus nur gestorben wäre, dann stünden wir auf verlorenen Posten. Dann würde er das gesamte Leben von Christus durchstreichen. Seine eigenen Aussagen würden sich als Lügen und als Fake News herausstellen. Nämlich hat er von sich gesagt, er sei der von Gott gesandte Sohn Gottes. Er will Frieden stiften zwischen Gott und Mensch. Er hat von sich gesagt, er ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Er sei die Auferstehung und das Leben, hat er gesagt. Wenn die Auferstehung nicht wahr ist, dann ist die gesamte Botschaft von Jesus Christus durchgestrichen. Dann bleibt noch nicht einmal, was viele Liberale immer versuchen, ein Moralprediger. Denn ein Moralprediger, der selber Aussagen aufstellt und Dinge aufstellt, die er selber danach Lügen straft, kann keine gute Moral vertreten. Doch die Botschaft von Jesus Christus, die Botschaft des Evangeliums bleibt nicht beim Grab stehen. Wir kehren zurück zu Vers 3 bis 5. 1. Korinther Vers 3 bis 5. Dass Christus, schreibt Paulus, für unsere Sünden gestorben ist, nach den Schriften, und dass er begraben worden ist. Und jetzt kommt es. Und dass er auferstanden ist am dritten Tag nach den Schriften und dass er dem Kephas erschienen ist, danach den Zwölfen, und dann kommt die Zeugenliste. Überwunden vom Auferstandenen. Erstens, Jesus bricht die Macht deiner Sünde, und zweitens, Jesus bricht die Macht deines Todes. Jesus bricht die Macht deines Todes. Der Tod hat nicht das letzte Wort. Wäre dem so, könnten wir einpacken. Doch die Auferstehung ist Faktum, ist Realität. Jesus Christus ist am dritten Tag von den Toten auferstanden. Und Paulus kennt die große Skepsis, mit der man einer solchen krassen Aussage begegnen sollte. Denn hier behauptet jemand, dass das Normalste der Welt, nämlich dass Tod tot ist, plötzlich nicht mehr gilt. Da muss man hellhörig werden. Und deshalb fügt Paulus Beweise an, Indizien, die die Tatsache der Auferstehung unterstreichen. Er schreibt, er ist auferstanden am dritten Tage nach den Schriften, auch wieder der Verweis auf das Alte Testament, und dann kommt eine Zeugenliste. Paulus gibt in diesen Versen ein Feuerwerk an Beweisen und Gründen für die Auferstehung Jesu ab. Christus ist wirklich und wahrhaftig auferstanden. Und weil er auferstanden ist, kann er uns auch zusichern, dass er uns über den Tod hinaus bewahren wird. Es lohnt sich also, diese Tatsache, diesen Glaubensinhalt auf ein gutes und festes Fundament zu stellen. Und das tut er, indem er diese Beweise liefert. Er sagt, dass Jesus auferstanden ist am dritten Tag nach den Schriften. So heißt es beispielsweise im Alten Testament im Psalm 16, Vers 10. Denn du wirst meine Seele nicht von dem Tod lassen und nicht zugeben, dass dein Heiliger verwese, was die Apostel auf die Auferstehung Jesu gedeutet haben. Die Feinde selbst von Jesus Christus können nicht leugnen, dass das Grab am dritten Tag leer ist. Sie versuchen sich mit Erklärungen, die mehr über sich selbst erklären als über Jesus. Sie weisen die römischen Soldaten an, folgende Erklärung in die Welt zu setzen. Seine Jünger kamen des Nachts und stahlen ihn, während wir schliefen. Damit ist zumindest eine Aussage getätigt, das Grab muss leer sein. Denn wenn das Grab nicht leer gewesen wäre, hätten die Feinde schnell den Leichnam vorgezeigt. In der Tat ist das Grab leer, aber nicht, weil traurige, niedergeschlagene Jünger eine römische Eliteeinheit überwinden, die das Grab von Jesus bewachen. Nein, das Grab ist leer, weil Christus wirklich und wahrhaftig auferstanden ist. Jesus Christus erscheint am Ostersonntag seinen Jüngern und überzeugt sie mitten in ihrer Traurigkeit von seiner puren Lebendigkeit. Diese Botschaft hat Sprengkraft. Sie überwältigt und sie will gute Beweise für ihre Glaubwürdigkeit haben. Und die liefert Paulus. Die Zeugenliste derer, die Jesus Christus als den Auferstandenen begegnet haben, ist lang. Da ist die Einzelperson Petrus, da sind die 12 Jünger, mehr als 500 Brüder, Jakobus oder die anderen Apostel. Ich lese die Zeugenliste einmal vor, ab Vers 5. Und dass er dem Kephas erschienen ist, danach den Zwölfen. Danach ist er mehr als 500 Brüdern auf einmal erschienen, von denen die meisten noch leben, etliche aber auch entschlafen sind. Danach erschien er dem Jakobus, hierauf sämtlichen Aposteln. Warum werden bei diesen Zeugen die Frauen nicht erwähnt? Die Frauen waren die ersten, die Jesus Christus als den Auferstandenen gesehen haben. Paulus stellt hier eine offizielle Zeugenliste zusammen. Diese Zeugen müssen vor einem römischen Gericht Bestand haben. Vor einem römischen Gericht galten Frauen zur damaligen Zeit nicht als zuverlässige Zeugen, weshalb er sie hier nicht erwähnt. Damit ignoriert er sie nicht. Nein, die Evangelien bestätigen ja vielmehr, dass Frauen wirklich die Ersten waren. Ansonsten hätten sie die Evangelien definitiv nicht mit hineingenommen. Er nimmt hier in 1. Korinther 15 die Frauen nicht mit hinzu, weil er den damaligen Standards eines zuverlässigen Zeugen Rechnung tragen musste. Zu diesen Zeugen gehört zuerst einmal Kephas. Kephas ist ein anderer Ausdruck für unseren bekannten Petrus. Petrus hat als einer der Ersten Jesus Christus gesehen, oder man muss es richtig sagen, Jesus Christus ist ihm als einen der Ersten erschienen. Seit dem Augenblick ist bei Petrus nichts mehr geblieben, wie es war. Er folgte seinem Herrn, seinem auferstandenen Herrn, bis in den Tod. Ihm war die Wahrheit über den Auferstandenen wichtiger als sein eigenes Leben. Nach Überlieferung der Urkirche starb er als Märtyrer an einem umgedrehten Kreuz, weil er nicht so sterben wollte wie sein Herr. Man stirbt nur für Überzeugungen, von denen man selbst auch zutiefst überzeugt ist. Hätte Petrus gewusst, dass die ganze Botschaft um die Auferstehung von Jesus eine Lüge wäre, dann würde er spätestens dann einknicken, wenn er für seine eigene Lüge sterben müsste. Jakobus wird als weiterer Zeuge benannt. Jakobus, der Bruder von Jesus. Jakobus war lange Zeit, gelinde gesagt, ein Kritiker von Jesus. Eine Zeit lang gäbe es dort Psychiatrien, hätte er ihn am liebsten in eine solche eingewiesen. Die Evangelien sagen, dass seine eigene Familie über Jesus sagte, er ist von Sinnen. Ein etwas schönerer Ausdruck für er ist irre. Wie konnte der eigene Bruder Gottes Sohn sein, hat sich Jakobus gefragt. Doch auch ihm ist Jesus Christus als Auferstandenen begegnet. Und auch Jakobus hat sich überzeugen lassen von der Tatsache des Auferstandenen. Das führte bei Jakobus zu einer 180-Grad-Wende. Und seitdem gehörte Jakobus zu den überzeugten Jesusbekennern, zu einer wichtigen Säule in der Jerusalemer Urgemeinde. Paulus benennt eine weitere Gruppe von Zeugen, die besonders herausfällt aus dieser Zeugenliste. Und zwar in Vers 6 die mehr als 500 Brüder, von denen die meisten noch leben, etliche aber auch entschlafen sind. Es ist nicht ganz klar, zu welchem Zeitpunkt er diesen 500 Brüdern auf einmal erschienen ist. Am ehesten handelt es sich um die Begegnung in Galiläa, wo er den Auftrag gegeben hat, allen Menschen von Jesus Christus zu erzählen. Die Zeugenliste macht deutlich, es geht hier um echte, um wahre, um historische Ereignisse, die durch Augenzeugen dokumentiert und bezeugt werden kann. Was ist die Funktion eines Zeugen? Ein Zeuge soll wiedergeben, was er selbst gesehen hat. Paulus verweist auf die lange Zeugenliste und sagt dann, von denen die meisten noch leben, etliche aber entschlafen sind. Mit anderen Worten, Paulus sagt, geh zu denen hin, frag sie, quetsch sie aus, sag, wie war das denn genau? War der wirklich echt? Konntest du ihn anfassen? Konnte er Fisch und Brot essen? Paulus fordert dazu auf, der Frage nach der Auferstehung auf den Grund zu gehen, weil daran der gesamte christliche Glaube hängt. Und viele Skeptiker sind dieser Aufforderung von Paulus nachgekommen. Sie sind ebenfalls dieser Frage auf den Grund gegangen. Da ist zum Beispiel der Jurist Frank Morrison. Er wuchs in einem humanistischen Umfeld auf und war der tiefen Überzeugung, dass der Bericht über die Auferstehung Jesu nicht mehr war als ein Märchen. Aus diesem Grund beschloss er, einen reißerischen Bericht zu schreiben über Jesus. In diesem Bericht sollte all das Wunderhafte gestrichen werden. Er begann seine Recherche. Doch als er dahin kam, die Tatsachen sorgfältig zu untersuchen, musste er seine Ansicht komplett ändern. Sein Buch, das er über die letzten Tage Jesu schrieb, bekam dann den Titel »Wer bewegte den Stein?« und er legte nun dar, warum die Auferstehung wirklich und real stattgefunden hatte. Michael Green bringt es folgendermaßen auf den Punkt, der christliche Glaube ist eine historische Religion. Er behauptet, dass Gott das Risiko auf sich genommen hat, sich selbst auf die menschliche Geschichte einzulassen. Und die Tatsache bieten sich zu einem äußersten Härtetest dar. Sie halten jeder kritischen Untersuchung stand. Wir sehen also, Jesus bricht die Macht deines Todes durch seine Auferstehung. Beim genauen Studium der Zeugenliste zeigt sich uns immer wieder die Echtheit und die Objektivität der Berichte über den Auferstandenen. Ein Zeuge fällt aber aus dieser Zeugenliste raus. Und zwar ist das Paulus selbst. Er schreibt über sich selbst, dass er ebenfalls ein Zeuge der Auferstehung ist, benennt sich aber als allerletztes in dieser langen Zeugenliste ab Vers 8, wo er schreibt, 1. Korinther 15 ab Vers 8, zuletzt aber von allen erschien er auch mir, der ich gleichsam eine unzeitige Geburt bin. Denn ich bin der geringste von den Aposteln, der ich nicht wert bin, ein Apostel zu heißen, weil ich die Gemeinde Gottes verfolgt habe. Paulus trägt eine große Bürde. Er hat sich zu Beginn, zur Entstehungszeit der Gemeinde, gegen Jesus Christus gestellt und hat die Jesusbekenner brutal verfolgt. Er konnte und wollte nicht glauben, dass Christus wirklich derjenige ist, der, wie er nun schreibt, und das aus voller Überzeugung, ab Vers 3, derjenige, der für unsere Sünden gestorben ist nach den Schriften und dass er begraben worden ist und dass er auferstanden ist am dritten Tage nach den Schriften. Er weigerte sich, das zu glauben. Und er glaubte damit sogar im Recht zu sein und Gott zu dienen. Vielleicht kennst du die Abwehrhaltung gegen diesen Auferstandenen. Der Auferstandene, der einen Anspruch auf dein Leben erhebt, du aber sagst, damit möchte ich nichts zu tun haben. Für dich sind die nächsten Verse geschrieben. Wir kommen zum dritten und letzten Punkt der Predigt. Überwunden vom Auferstandenen. Wir haben erstens gesehen, Jesus bricht die Macht deiner Sünde. Zweitens, Jesus bricht die Macht deines Todes. Und nun drittens, Jesus bricht die Macht deines Widerstands. Jesus hat Paulus, der zuvor Saulus hieß, genau im Blick gehabt. Er ist ihm nachgegangen und schließlich auch, wie er hier schreibt, erschienen. Zuletzt aber, schreibt Paulus, zuletzt aber von allen erschien er auch mir. Paulus beschließt die Zeugenliste, er ist der Letzte. Christus war zu diesem Zeitpunkt schon zu seinem himmlischen Vater heimgekehrt. Die Jünger waren mit dem Heiligen Geist ausgestattet worden, die Gemeinde Gottes ist entstanden. Christus erschien seitdem den Menschen nicht mehr durch seine leibliche Erscheinung, sondern er wurde vertreten durch seine Zeugen, durch die Zeugenliste unter anderem. Und genau dazu sind die Apostel auch aufgefordert worden. In Apostelgeschichte 1, Vers 8 sagt Jesus zu seinen Jüngern, und ihr werdet meine Zeugen sein, und zwar in Jerusalem und in ganz Judäa und Samaria und bis an das Ende der Erde. Ab dem Zeitpunkt der Gemeinde Jesu Christi haben wir die Zeugen, die eindeutig und völlig klar auf Jesus Christus hinweisen, die Zeugen, die wir nun niedergeschrieben haben im Neuen Testament. Doch bei Paulus kam es ein letztes Mal dazu, dass Christus ihm persönlich begegnete, ihm erschien, wie er schreibt. Und diesen Umstand, diese Besonderheit, benennt Paulus mit dem Ausdruck, er erschien mir als einer unzeitigen Geburt. Im Urtext steht hier ein Begriff, der eine vorzeitige Geburt oder auch eine Fehlgeburt meinen kann. Dabei sagt Paulus hier nichts über den Wert von Früh- oder Fehlgeburten. Nein, die gesamte Bibel bezeugt eindrücklich den unschätzbaren Wert des ungeborenen Lebens. Der Vergleich, den er hier anstellt mit dem Ausdruck unzeitige Geburt, ist der, dass es bei Paulus sich um eine Notsituation handelte. Er ist gewissermaßen ein Spätchecker. Im Gegensatz zu einem Frühgeborenen ist Paulus aber selbst schuld an diesem Notfall. Er hätte es ja schon so viel früher erkennen können, wenn er das Alte Testament intensiv gelesen hätte. Doch er war ein erbitterter Feind von Jesus, bis Jesus Christus ihm als den Auferstandenen begegnet ist. Paulus reiht sich als Letzter in diese Zeugenliste ein, weil er selber sagt, ich bin es eigentlich gar nicht wert, in dieser Zeugenliste zu stehen. Ich habe die Gemeinde Gottes verfolgt. Aber, und jetzt kommt Vers 10, aber durch Gottes Gnade bin ich, was ich bin. Und seine Gnade, die er an mir erwiesen hat, ist nicht vergeblich gewesen, sondern ich habe mehr gearbeitet als sie alle. Jedoch nicht ich, sondern die Gnade Gottes, die mit mir ist. Gleich dreimal spricht Paulus von der Gnade Gottes. Gnade bedeutet, dass Paulus unverdienterweise Gottes bedingungslose Liebe und Vergebung erfahren durfte. Die Gnade hat ihn zu einem mutigen und vorangehenden Apostel gemacht. Die Gnade war nicht vergeblich, wie er schreibt. Sie war nicht umsonst, nicht ohne Auswirkung. Sein gesamtes Leben hat sich nach der Begegnung mit dem Auferstandenen geändert. Dabei macht die Gnade uns eben nicht passiv. Wir ruhen uns nicht darauf aus. Im Gegenteil, die Gnade aktiviert uns. Paulus schreibt davon, er hat mehr gearbeitet als sie alle. Tags gepredigt, nachts über Zelte gebaut. Er hat sich seinem Herrn und Erlöser ganz hingegeben. Er hat sich in Gefahren begeben. In 1. Korinther 15, in weiteren Versen, schreibt er davon, dass er mit wilden Tieren in Ephesus kämpfen musste. Er hat Verfolgung erlitten. Und bevor man auf die Idee kommen könnte, Mensch, Paulus, das hat er aber ganz schön gut hingekriegt. Bevor man auf die Idee kommen könnte, dass er doch aus eigener Leistung und aus eigener Kraft heraus agiert hat, schreibt er, sondern ich habe mehr gearbeitet als sie alle, jedoch nicht ich, sondern die Gnade Gottes, die mit mir ist. Er verdankt sein ganzes Leben seinem Erlöser Jesus Christus, der für ihn gestorben und auferstanden ist. Und deshalb schließt Paulus diese Ausführung, 1. Korinther 15, die Verse 1 bis 11, indem er nochmal rückgreift auf Vers 1. In Vers 1 erinnert er die Korinther an die Verkündigung des Evangeliums. Und in Vers 11 schreibt er, ob es nun aber ich sei oder jene, so verkündigen wir und so habt ihr geglaubt. Damit schließt sich die Klammer dieser Ausführung zum Thema Auferstehung. In Vers 1 verweist er auf das Wesentliche, auf das Zentrale, woran er die Korinther erinnern möchte. Er entfaltet die wesentlichen Inhalte des Evangeliums und erinnert abschließend noch einmal daran, dass es die Verkündigung des Evangeliums ist, die bei den Korinthern ebenfalls zum Glauben geführt haben, genau wie bei ihm. Überwunden vom Auferstandenen. Erstens, Jesus bricht die Macht deiner Sünde durch seinen Tod. Zweitens, Jesus bricht die Macht deines Todes durch seine Auferstehung. Und drittens, Jesus bricht die Macht deines Widerstands durch seine Gnade. Jesus bricht die Macht deines Widerstands durch seine Gnade. Jesus Christus erhebt einen umfassenden Anspruch auf dein Leben. Er hat dich geschaffen, dich ins Leben gerufen. Er hat für deine Sünden gezahlt. Welche Antwort gibst du ihm? Die Korinther haben der Verkündigung des Evangeliums geglaubt. Ich erinnere noch einmal an die Aussage von der Extremsportlerin Carina Hulleke. Sie sagte, niemand ist bereit zum Sterben. Das Gute ist, sie liegt falsch. Wenn wir an Jesus Christus glauben, an denjenigen, der für uns gestorben und auferstanden ist, dann gilt für uns das, was Jesus Christus sagt im Johannesevangelium. Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Wir haben Gewissheit über die Frage des Todes. Wir haben Gewissheit über das Leben nach dem Tod. Wir sind vorbereitet. Der Tod ist nun kein Schlussstrich mehr, kein Punkt am Ende unseres Lebens. Nein, der Tod ist ein Komma, die Überleitung aus diesem vergänglichen Leben in das ewige Leben bei unserem Herrn. Als ich mich einmal im Krankenhaus mit einer älteren Patientin unterhielt, 90 Jahre alt, bemerkte sie war schwer krank, dass es doch wohl besser wäre, wenn sie nicht mehr leben würde. Da habe ich sie gefragt, glauben Sie denn an ein Leben nach dem Tod? Ihre Antwort, woher soll ich das wissen? Es gibt so viele verschiedene Meinungen darüber. Die ganze Resignation schwang in diesen Sätzen mit. Und sie hatte ja so absolut recht. Woher sollte man das wissen? Bleiben wir hier nicht immer notwendigerweise im Spekulativen? Doch dann fragte ich sie, was wäre, wenn jemand stirbt und nachgewiesenerweise aus diesem Todeszustand wieder zu uns zurückkommt? Könnte der uns dann nicht etwas sagen darüber? Und man merkte so diese leise Hoffnung, die bei ihr aufkeimte, und sie sagte, ja, dann könnte man eigentlich Aussagen darüber treffen. Und dann erzählte ich ihr von der Auferstehung von Jesus Christus und habe ihr das Buch Die Tatsache der Auferstehung von Josh McDowell gegeben. Denn Josh McDowell war ebenfalls einer der skeptisch war, der gefragt hat, der gesagt hat, es kann nicht sein, dass das Evangelium stimmt. Er bereiste verschiedene Bibliotheken in Europa. Er wollte zeigen, dass die Auferstehung von Jesus Christus nicht mehr ist als ein Mythos. Doch im Laufe seiner Recherche musste er feststellen, dass die Beweislage eindeutig ist. Jesus Christus ist wirklich auferstanden. Er musste erkennen, dass Jesus Christus die Wahrheit ist. Die Wahrheit, die ihn persönlich schließlich überwältigte. Im Folgenden veränderte sich sein gesamtes Leben. Er wusste nun, dass er ewig leben würde, aber auch im Hier und Jetzt wurde vieles anders. Nach langen Jahren ohne Kontakt zu seinem Vater kam es schließlich zu einer schrittweisen Annäherung. Sein Vater, alkoholabhängig, hatte ihn als Kind häufig mit viel Gewalt übersät. Da war keine Liebe von dem Vater ausgegangen. Als der Vater die Veränderung seines Sohnes und die Bereitschaft seines Sohnes zur Vergebung erlebte, begann er fragend zu werden. Josh McDowell beschreibt die entscheidende Situation in seinem Buch Ein Skeptiker kapituliert folgendermaßen. Sein Vater sagte, mein Junge, wenn Jesus in meinem Leben tun kann, was ich sehe, dass er in deinem getan hat, dann möchte ich ihn auch kennenlernen. Da sagte der Sohn, du brauchst ihn nur zu bitten, dass er in dein Leben kommt. Der Vater, ich mag gar nicht sagen, dass ich nicht einmal weiß, wie man betet, mein Junge. Der Sohn, sag ihm einfach, was in deinem Herzen ist. Und dann betete der alte, kranke, alkoholabhängige Vater, Gott, wenn du Gott bist und wenn Christus dein Sohn ist und wenn du mir vergeben kannst, was ich meiner Familie angetan habe und wenn du in meinem Leben das tun kannst, was ich gesehen habe, dass du es im Leben meines Sohnes getan hast, dann möchte ich mein Vertrauen auf dich als meinen persönlichen Retter und Herrn setzen. Er weinte. Ich weinte. Und dann, nachdem mein Vater gebetet hatte, kam die allerschönste Geste. Zum allerersten Mal wischte mein Vater mir die Tränen von meinen Augen. Die überschäumende, die grenzenlose Gnade unseres Herrn ist unbeschreiblich. Sie ist so stark, dass sie jeden Widerstand brechen kann. Dass sie den Widerstand eines Paulus brechen kann, den Widerstand eines alten Alkoholikers, aber auch den Widerstand eines jungen Studenten, der auf der Suche nach Gott ist. Er kann und will auch deinen Widerstand brechen. Auf diese befreiende Wirkung des Evangeliums darfst auch du dich verlassen. Amen. Wir wollen noch gemeinsam beten. Ach Herr, unser Vater, wir sind so dankbar, heute an diesem Ostersonntag vor dich zu treten, die Bibel aufzuschlagen und die Wahrheit des Evangeliums zu erforschen. Wir danken dir, dass du deinen Sohn Jesus Christus geschickt hast, der für unsere Sünden gestorben ist, der die Macht des Todes gebrochen hat, den letzten Feind, ja, und der durch die Gnade, durch diese überschäumende Liebe auch unseren Widerstand brechen möchte. Und wir wollen dich bitten für diejenigen, die noch in diesem Widerstand verharren, dass du auch sie überwindest und dass du uns diese tiefe und feste Zuversicht schenkst, weil unser Glaube eben nicht eine vage Hoffnung ist, sondern ein festes Fundament hat. Du bist wahrhaftig auferstanden, Herr Jesus. Amen.